Ja, ich würde gern noch mit uns beten vor der Predigt. Ja, Herr, wir haben gerade gesungen, sprich zu uns, o Herr. Und ja, darum bitten wir, dass du es tust. Und wir danken dir, dass du es gerne tun möchtest. Ja, weil du uns liebst, weil du unser Leben gelingen lassen willst, weil du deine Wahrheit, deine Weisheit in unser Leben bringen willst. Herr, danke, dass wir dir nicht egal sind, dass wir dir ganz viel wert sind und dass du dich deshalb auf den Weg machst, um zu uns zu kommen, um zu uns zu reden. Danke vom ganzen Herzen, dass du jetzt hier bist. Danke für die Möglichkeit, hier zusammen vor dir zu sein. Amen. Ja, wir haben heute den ersten Advent. Die erste Kerze leuchtet. Ich denke, viele von uns freuen sich auch auf die Zeit der Vorweihnacht, auf diese Vorweihnachtszeit, auf diese Adventszeit. Da sind so viele Lichter, so viele Kerzen. Da gibt es Plätzchen. Da kommt irgendwann der Weihnachtsbaum, die Geschenke. Da ist so vieles, was ja, es ja, irgendwie auch schön macht, heimelig macht. Für viele ist es ein Fest der Familie, ein Fest der Geschenke. Aber wir wissen natürlich, dass der Inhalt von Weihnachten viel tiefer ist. Und ich hoffe sehr, dass wir in dieser Adventszeit uns darauf freuen, was auf uns zukommt vom Inhalt her. Nicht nur von diesen äußeren Sachen, die schön und gut sind, sondern vom Inhalt her, dass wir uns freuen, Gott kommt zu uns. Gott kommt in diese Welt. Gott hat über Jahrhunderte vorhergesagt, dass da was kommen wird, dass er den Messias schicken wird. Und nun erfüllt sich die Zeit, er kommt. Er kommt in diese Welt. Das Interessante ist, dass ja viele Menschen mit dem Inhalt von Weihnachten nicht viel anfangen können. Dass sie darauf gerne verzichten können, dass ihnen das Äußere drumherum ausreicht. Dass sie mit Jesus nicht viel anfangen können, dass sie zwar gerne Weihnachten feiern, aber mit Jesus nicht viel anfangen können. Das ist für sie eher Märchen oder vielleicht sogar Unsinn. Unsinn, Gott soll in diese Welt kommen. Was für ein Schwachsinn. Wer hat denn sowas sich ausgedacht? Ich hörte mal ein Interview, da hat eine Frau gesagt, als sich beschwert, hat gesagt, also, dass die Kirchen jetzt sogar Weihnachten für ihre Zwecke missbrauchen. Sie hat es irgendwie gar nicht realisiert, dass Weihnachten ein urkirchliches Fest ist, ja, wo wir die Geburt Jesu feiern. Ja. Jetzt sagt sie, sie hat irgendwie gedacht, es geht um was ganz anderes und die Kirchen tun jetzt sogar noch das Weihnachtsfest vereinnahmen. So weit ist unsere Gesellschaft heute gekommen. Warum können Menschen heutzutage manchmal mit der Krippe nicht mehr viel anfangen? Und habt ihr gemerkt, dass es viel weniger Krippen gibt auf den Weihnachtsmärkten, in den Geschäften, wenn die Dekoration gemacht wird? Früher gab es fast überall Krippen. Jetzt findet man eigentlich wenig Krippen. Das Eigentliche von Weihnachten, die Geburt Jesu, steht da gar nicht mehr im Zentrum. Menschen können heute oft mit der Krippe kaum noch etwas anfangen. Und das recht nicht mit dem Kreuz. Wer schon mit der Krippe nichts anfangen kann, was soll er dann mit dem Kreuz anfangen? Wir wollen heute einen Text aus dem Korintherbrief lesen, der uns ein bisschen so mitnimmt und Antwort gibt auf die Frage, warum das für viele Menschen regelrecht eine Torheit ist. Diese Botschaft von der Krippe, vom Kreuz, vom Kommen Gottes in diese Welt. Es ist ein Text, wo Paulus von dem Wort vom Kreuz redet, von der Botschaft vom Kreuz. Aber ich denke, wir können das ausweiten generell auf ja, das Kommen Gottes in diese Welt. Ja, wer schon mit der Krippe nichts anfangen kann, kann natürlich mit dem Kreuz erst recht nichts anfangen. Lass uns diesen Text lesen aus 1. Korinther 1, Vers 18 starten wir. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 2, Vers 10. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werden an ihrer Klugheit scheitern, werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern dieser Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis, oder eine Gotteslästerung kann man auch übersetzen, und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll Gott gegenüber mit vermeintlichen Vorzügen prahlen. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn, das ist ein ganz wichtiger Vers, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Jetzt kommt's aber. Und doch ist das, was ich euch verkündigt habe, eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, nämlich den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben wird. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von diesem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt, sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Soweit der Bibeltext. Ein langer Bibeltext. Ich merke, ihr habt angestrengt zugehört. Es ist ein Bibeltext, der wirklich es auch in sich hat. Muss man wirklich sagen. Da steckt viel drin und es ist auch gar nicht so leicht, so ihn zu fassen. Aber ich denke, ein Bibeltext, der uns ganz Zentrales sagen will, aufzeigen will. Wenn man den Text so liest, kann man natürlich auf den ersten Eindruck ihn völlig missverstehen. Und zwar in dem Sinne, als ob Paulus jede menschliche Weisheit ablehnen würde. Jedes vernünftige Denken, jede Ratio beiseite schieben würde und sagen würde, das ist ja alles gar nichts wert. Aber darum geht es Paulus hier gar nicht. Er will nicht generell sagen, dass menschliche Weisheit nichts wert ist, abzulehnen ist. Nein, Gott hat uns ja mit unserem Verstand geschaffen. Gott hat auch den Verstand geschaffen. Wir sollen denken und wir sollen die Welt auch gedanklich erforschen. Gott hat uns ja sogar einen Schöpfungsauftrag gegeben, dass wir diese Welt bewahren sollen, sie pflegen sollen. Auch Namen sollten Adam und Eva den Tieren geben, damit sie auch der Auftrag gegeben, die Schöpfung kennenzulernen, sie zu ordnen, sie mitzubekommen, was da alles da ist, Biologie und so weiter. Das hat Gott uns alles gegeben. Das sollen wir nutzen. Das ist auch nicht verkehrt. Oder wenn wir die Sprüche lesen, da sind so viele logische Menschenweisheiten, die da einfach auch weitergegeben werden. Darum geht es Paulus nicht. Paulus will in diesem Text aufzeigen, dass menschliche Weisheit Grenzen hat. Und zwar Grenzen da hat, wo es darum geht, Gott zu erkennen. Und da sagt Paulus, da kann menschliche Weisheit nicht viel weiterhelfen. Wir lesen nämlich in Kapitel 1, Vers 21, da heißt es, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn, also Gott, die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Darum geht es Paulus hier in diesem Text, dass Menschen mit ihrer Weisheit, mit ihren Gedanken, mit ihrer Vernunft Gott nicht erkennen können. Das heißt, wenn es darum geht, wer ist Gott, wie ist Gott, wie ist der Weg zu Gott, wie stehen wir vor Gott, wie können wir eine Beziehung zu Gott finden, da können wir mit unserem menschlichen, Nachdenken, mit unserer menschlichen Weisheit nicht weit kommen. Wir können zwar Gebäude aufbauen, Theorien aufbauen, wie man das machen kann, was ja die Religionen auch gemacht haben. Ich habe vor kurzem erst die Woche mal eine Radiosendung im Deutschlandfunk gehört, da ging es darum, dass die verschiedenen Religionen, die so im Laufe der Weltgeschichte entstanden sind, sich auch erklären, man sie erklären kann durch die kulturelle Umwelt der Menschen, die diese Religion geschaffen haben. Je nachdem, in welcher Umwelt sie gelebt haben, auch in welcher ökologischen Umwelt zum Beispiel, in welcher kulturellen Umwelt und so weiter, dass das die Art der Religion geprägt hat. Da wurde dargelegt, warum der Hinduismus gerade in Indien entstanden ist oder der Islam mehr in arabischen Ländern entstanden ist, wurde versucht, argumentativ das so darzulegen, und das klang sehr plausibel, warum sich da diese Religion und da diese Religion entwickelt hat. Religion ist ja in vieler Hinsicht menschliche Überlegung, wie Gott ist, wie der Weg zu Gott ist, welches System wir aufbauen, um zu Gott zu gelangen. Und Paulus sagt, da scheitert aber der menschliche Verstand. In dem Sinne ist das Christentum gar keine Religion. Denn hier ist der Weg anders. Gott kommt zu uns. Er offenbart sich uns. Er sagt, wer er ist. Und er erklärt, wie der Weg zu ihm geht. Er bereitet diesen Weg. Wir sind, wenn es um die Frage nach Gott geht, auf Offenbarung angewiesen, dass Gott sich uns offenbart. Und das ist ja gerade das Zentrum des christlichen Glaubens, dass Gott sich uns offenbart. Entschuldigung, dass Gott sich uns offenbart. An Weihnachten feiern wir ja gerade, dass Gott in unsere Welt kommt, sich uns zeigt, wer er ist und wie er ist. Das ist das entscheidend andere beim christlichen Glauben, dass wir eben sagen, mit unserer menschlichen Weisheit kommen wir da nicht weit, können wir nicht weit kommen, wer Gott ist, wie er ist, sondern Gott kommt zu uns, er offenbart sich uns. Denn auch der menschliche Verstand ist ja in den Sündenfall mit einbezogen, auch er ist gefallen. Menschliche Weisheit kommt hier an die Grenzen und ja, überschreitet hier Grenzen, die ihr gesetzt sind, wenn sie denkt, sie kann die menschliche Weisheit, die menschliche Vernunft, sie kann Antwort geben, wie der Weg zu Gott ist, welche Rituale er auszuüben hat, um zu Gott zu kommen, welche Regeln er befolgen muss, um zu Gott zu kommen. Menschliche Weisheit irrt auch da, wo sie, ja, wie soll ich sagen, wo sie die Redekunst überbetont. Das kommt ja in diesem Abschnitt von Paulus auch deutlich zum Ausdruck in Kapitel 2, Vers 4 sagt Paulus, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, sondern war das machtvolle Wirken vom Geist Gottes. Oder Vers 1, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Das war ja bei den Griechen so, dass sie die Rhetorik sehr hoch hielten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, bei den Griechen war der Wissenschaftsbereich, das Fach Rhetorik, ein ganz, ganz wichtiges Fach. Da wurde viel gelehrt. Da ging es darum, wirklich geschliffene Reden zu halten, rhetorisch wirklich sehr gut zu sein, und dann war jemand was. Aber wenn man so recht überlegt, ich glaube, heute ist es nicht viel anders, auch wenn man da nicht so von der Rhetorik spricht, aber derjenige, der sich gut präsentieren kann, der selbstsicher auftritt, der gut reden kann, der gilt was, dem laufen die Leute nach. auch wenn er inhaltlich nicht viel zu bieten hat. Hauptsache, er kann es gut darstellen. Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel verändert. Gott will uns vom Inhalt her begegnen, nicht nur vom Äußeren. So wie es am Anfang gesagt habe, bei Weihnachten, es geht nicht um diese äußeren Sachen, sondern um den Inhalt. Ich habe da mal ein schönes Beispiel gelesen. Es kamen mal Leute zusammen, die sehr gut Texte vortragen konnten. Es war so ein Wettbewerb, wer einen Text am besten vortragen kann. Und stellt euch vor, als Text wurde Psalm 23 ausgesucht. Ihr kennt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führet mich zum frischen Wasser und so weiter. Er weidet mich auf grüne Augen, führet mich zum frischen Wasser. Dieser Text wurde ausgewählt. Und dann kamen verschiedene Personen nach vorne und haben diesen Text vorgetragen. Rhetorisch, wunderbar, einwandfrei, geschliffen. Zum Schluss ging einer nach vorne, der so als der beste Vortragsmensch galt, der da am besten diese Gabe oder diese Ausbildung hatte, um etwas vorzutragen. Und als er diesen Text vorgetragen hat, dann hat er viel Applaus bekommen, am meisten, mehr als alle anderen. Alle waren sich einig, das ist derjenige, der wirklich am besten Texte vortragen kann. Das ist tatsächlich passiert. Dann meldete sich aber einer aus den Reihen und sagte, ob er denn den Text nicht auch mal vortragen darf. Niemand kannte ihn, aber da er das so mal gewagt hat, sich jetzt noch nach dem Allerbesten sich zu melden, haben sie gedacht, na ja, gut, soll er halt den Text auch mal vorlesen. Er ging nach vorne und hat diesen Text vorgelesen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Als er das so vorgelesen hat, war es totenstill im Raum. Kein Applaus. Er setzte sich wieder. Alle haben gemerkt, es war rhetorisch nicht so besonders, aber es hatte eine ganz andere Qualität. Dann ging der nach vorne, der am allerbesten den Text vorgelesen hat und sagte, ich kenne Sie nicht, aber wissen Sie was? Ich kenne den Psalm 23, aber Sie kennen den Hirten. Versteht ihr den Unterschied? Ob man nur den Psalm 23 kennt oder den Hirten kennt. Was ist nun die Weisheit Gottes? Paulus sagt also, mit menschlichen Gedanken, mit der menschlichen Vernunft können wir nicht erkennen, wer Gott ist, wie wir zu ihm finden. Auch wenn wir rhetorisch noch so großartige Reden halten können und erzählen können, wer Gott ist. Wir kommen da nicht durch, da sind Grenzen gesetzt. Und dann spricht er davon, wer Gott wirklich ist, wie sich die Weisheit Gottes zeigt. Und er gibt eigentlich mehr oder weniger eine kurze Antwort. Kapitel 1, Vers 30. Jesus Christus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Ganz einfach, er sagt, wenn du die Weisheit Gottes suchst, dann geht es darum, dass du Jesus erkennst. Jesus ist die Weisheit Gottes. Man könnte an dieser Stelle auch übersetzen, die Quelle der Weisheit Gottes. Wenn es also um diese Fragen geht, wie finde ich Gott, wer ist Gott, so können uns nicht menschliche Überlegungen weiterhelfen, sondern dass wir einfach zu Jesus gehen. Und wenn wir zu ihm gehen, was sehen wir da? Da sehen wir zunächst einfach, dass Gott klein wird, dass er schwach wird, dass er Mensch wird. Deshalb spricht Paulus hier von der anscheinenden Schwachheit Gottes, wo er aber sagt, die aber stärker ist als die menschliche Stärke. Wenn wir auf Jesus schauen, so sehen wir ein Baby, das zur Welt kommt, Da sehen wir, dass Gott zu uns kommt. Zu uns kommt, weil wir ihm nicht egal sind, weil er uns liebt. Deshalb ist eigentlich an Weihnachten schon mal grundsätzlich die Frage beantwortet, gibt es Gott und wer ist Gott? Denn Gott ist ja zu uns selbst gekommen, hat sich uns offenbart. Da finden wir die Antwort, wer ist er? In Jesus finden wir ihn. Und wenn wir dann weiter auf Jesus schauen, was sehen wir da? Wir sehen jemanden, der sich beschimpfen lässt, der sich bespucken lässt, der sich ans Kreuz nageln lässt, der sich umbringen lässt. Und die Griechen sagen, das ist ja völliger Unsinn. Gott soll sich umbringen lassen? Das können sie nicht nachvollziehen. Und heute viele Menschen genauso, denke ich. Es fällt ihnen so schwer, sowas nachzuvollziehen. Was soll das? Die Juden haben das als Ärgernis angesehen. Man könnte es auch als Gotteslästerung übersetzen. Also Kapitel 1, Vers 23 formuliert das Paulus ja hier. Wir jedoch verkündigen den gekreuzigten Christus. Für die Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis oder eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Völliger Unsinn, Gotteslästerung. Auch für Muslime ist dieser Gedanke ein Ärgernis, eine Gotteslästerung. Der große, starke Gott gibt sich in die Hände von Menschen, lässt sich umbringen. Sowas kann es nicht sein. Eine Torheit, eine Gotteslästerung. Aber auch für, ja, ich würde mal einfach sagen, säkularisierte Menschen klingt das wie eine Torheit. Wozu? Wozu stirbt Jesus für mich? Eine Frau hat zu mir mal gesagt, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Brauche ich nicht. Ich bin selber gut genug. Der Mensch denkt, der menschliche Verstand, die menschliche Vernunft denkt, ich schaffe es selbst. Traut sich selbst zu, den Weg zum Leben, zum Heil zu finden. Die menschliche Vernunft lehnt den Gott ab, der sich für ihn hingibt, der ihm den Weg bereitet. Nein, die menschliche Vernunft sagt, ich will selbst es schaffen und ich kann es schaffen. Ich bin stark genug. Ich brauche keinen Gott, der für mich stirbt, der für mich bezahlt. Ich bezahle selbst. Der menschliche Verstand sagt, ich werde selbst fertig mit meiner sündigen Natur. Ich kann selbst gut sein. Ich schaffe es. Aber die Botschaft vom Kreuz sagt genau das Gegenteil. Es sagt, dass wir Gottes Gnade brauchen, dass wir Heil brauchen von Gott, dass wir Vergebung brauchen, sonst kann unser Leben nicht gelingen. Dass wir jemanden brauchen, der unser Leben neu macht, der für unsere Schuld bezahlt. Für viele blanker Unsinn. Deshalb können sie weder mit Kreuz noch mit Krippe etwas anfangen. Paulus sagt, obwohl das für viele wie eine Torheit klingt, wie ein blanker Unsinn, betont er, dass es hier aber die größte Weisheit Gottes ist. Kapitel 2, Vers 6 und 7. Kapitel 2, Vers 6 und 7. Und dennoch ist die Botschaft, die wir verkünden, eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher. Nein, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit.
Wir verkünden ein Geheimnis, nämlich den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan war bisher verborgen gewesen.
Also es geht um den Plan Gottes, wie es zu schaffen ist, dass der Mensch wieder an der Herrlichkeit Gottes teilnimmt. Wisst ihr, Gott hat ja die Welt ganz anders geschaffen, als sie heute ist. Er hat sie so geschaffen, dass der Mensch in enger Beziehung mit Gott lebt, dass da nichts zwischen Mensch und Gott ist. Ein Paradies, in dem der Mensch lebte, wo nichts Böses da war. Unvorstellbar, was ganz anderes als heute da ist. Ja? Und das wurde kaputt gemacht durch den Sündenfall. Und Gott hat einen Plan gefasst. Einen Plan, dass es wieder anders werden wird. Dass Gott wieder den Menschen zu sich holt, in seine Herrlichkeit, wo ein ganz anderes Leben sein wird, was wir uns kaum vorstellen können. Unser Leben hier ist ja so viel von Leid geprägt, von Tod geprägt, von Stress geprägt. Gott will uns hat ganz anderes Leben gedacht und wir gehen darauf zu. Und die Frage ist, wie kann das geschehen? Es kann nur so geschehen, dass Gott selbst das, was uns von ihm trennt, beseitigt, dass er selbst den Graben überwindet und wieder eine Beziehung zu uns eingeht, indem er selbst für unsere Schuld stirbt, für unsere Schuld bezahlt und so uns zu sich nehmen kann. Diesen Plan hat Gott schon vor der Erschaffung der Welt festgelegt. Und er war nicht bekannt. Und jetzt sagt Paulus, jetzt ist dieses Geheimnis offenbar geworden. Es ist die Weisheit Gottes, die diesen Plan ausgedacht hat. Und ich verkündige ihn euch. Es ist das Großartigste, was es gibt. Für viele erscheint es wie blanker Unsinn. Aber es ist die großartige Weisheit Gottes. Wie erkennt man diese Weisheit Gottes? Auch darauf gibt Paulus eine ganz kurze Antwort, Kapitel 2, Vers 10, er sagt, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt oder offenbart. Das heißt, dieses Geheimnis Gottes kann der Mensch mit seiner Weisheit nicht erkennen, Gottes Geist muss es ihm offenbaren, sonst kann er es gar nicht begreifen. Wie wirkt Gottes Geist? Er wirkt natürlich da, wo sein Wort verkündigt wird. Paulus schreibt in Römer 10, der Glaube kommt durch die Predigt. Da wirkt der Geist Gottes und schafft den Glauben. Da zeigt der Geist Gottes auf, was Gottes Weisheit ist. Ja, deshalb wollen wir gerade in dieser Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit diese grandiose Botschaft, dass Gott in diese Welt kommt, dass er klein und schwach wird, dass er ans Kreuz geht, für unsere Schuld verkündigen. Damit Gottes Geist in vielen Menschen ja, diese Wahrheit lebendig werden lässt, erkennen lässt. Mag es menschlich noch so töricht erscheinen, mag es noch so schwach klingen, Gottes Weisheit wird darin offenbart. Die Botschaft vom Kreuz erscheint so töricht und doch ist es die grandiose Weisheit Gottes, durch die er jeden retten will, der sich darauf einlässt. Gott hat dadurch den Weg zu sich gebahnt, zum Heil, zum Leben, zur Vergebung und lädt jeden ein, zu ihm zu kommen. Denn kein Mensch ist ihm egal. Ich möchte als Abschluss nochmal die ersten Verse von dem Text vorlesen. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen.
Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern dieser Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er, Gott, beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für den Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Amen.